Tontechnik. Nein, nein, nicht die Tontechnik. Ja, ich brauche die Sänger. Okay. Deine Freundin? Wie viele Fotos habt ihr? Drei. Drei? Fünf am Schluss. So, wir fangen an. Wir feiern nachher noch Geburtstag weiter. Wer noch nicht Kuchen gekriegt hat und Kaffee, der darf nachher noch hier bleiben. Keiner geht nach Hause. So, okay. Wir wollen Gott loben und preisen heute. Und einfach ihm alle Ehre machen. Wir stehen auf. König Jesus, komm, herrsche du. Wir haben den Herrn in unserer Mitte als unseren König. Wir wünschen Doris alles Gute zum Geburtstag. So, sie geht schon aufs Jubeljahr zu. Gott möge sie segnen. Okay, Hosianna. Tag, den du gemacht hast. Und wir wollen fröhlich sein in dir. Herr, wir wollen dich loben, wir wollen dich ehren, wir wollen dir danken. Wir wollen, oh Herr, dir wohlgefällig sein heute Abend, Nachmittag. Segne uns.
Mächtiger König, allmächtiger Gott, vor dir müssen sich beugen, alle Knie und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Du bist der König. Auch hier jetzt in diesem Augenblick über unser Leben, über jede einzelne Situation, über jeden Bruder, jede Schwester, Herr, über Gesunde und Kranke, Schwache und Starke, Arme und Reiche, du bist der Herr. Halleluja, und alles ist dir untertänig, alles liegt zu deinen Füßen, über allem hast du Kontrolle, du bist die Majestät, unsere Majestät. Halleluja, danke dir. Wir nehmen Platz. Du bist groß an diesem Ort. Und wichtig ist, dass wir Gott Freude machen. Und wir möchten heute Freude machen mit allem, was in uns ist, was wir haben, was wir sind. Du bist groß an diesem Ort. Mein Thema heute ist, wie kann ich Gott gefallen oder wie gefalle ich Gott? Wie kommt das Wohlgefallen Gottes auf meinem Leben oder wie kann ich Wohlgefallen? Diese Stimme Jesu dort oder die Stimme des Vaters, als Jesus getauft wurde, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist so der Gedanke, der mich bewegt heute. Und Mit diesem Gedanken möchten wir schwanger werden, diesen Gedanken möchten wir ausbauen. Wie kann ich Gott gefallen? Wie gefalle ich Gott in meinem Leben? Lade euch ganz herzlich ein für morgen, morgen 10 Uhr. Weißt du, morgen ist Vatertag, ist 1. Mai und ist Himmelfahrt. Ich bleibe beim Himmelfahrt. Also Himmelfahrt ist für mich der Tag und dann möchte ich euch einladen zum Gottesdienst. Manche gehen ins Grüne raus, wenn es möglich ist, wir werden auch vielleicht versuchen, so in den Rehberg ein bisschen spazieren gehen, nach dem Gottesdienst, wenn jemand noch möchte und das Wetter einigermaßen mitmacht, einen kleinen Spaziergang, aber sonst zum Gottesdienst. Also ich möchte Gott die Ehre machen. Wenn man schon so einen Platz hat, wenn man die Freiheit hat, wenn man die Gelegenheit hat, frei Gottes Wort zu hören, der Tag wird kommen, wo man das nicht mehr kann, wo die Busse nicht mehr gehen, die Züge nicht mehr gehen, die U-Bahnen nicht mehr gehen, nichts mehr geht. Und wir haben heute noch die Möglichkeit zu kommen. Wie kann ich Gott gefallen? Das ist mein Gedanke. Zuerst noch ganz kurz, am Freitag um 19 Uhr haben wir das Thema, komm aus deiner Routine raus. Dann am Samstag 19 Uhr, ein Moment kann dein Leben verändern, nur eine Sekunde, ein Tritt daneben und du bist schon weg vom Fenster. Oder nur Sekundenschlaf beim Auto und schon liegst du irgendwo. Oder eine Berührung Gottes und Gott kann in 5 Sekunden mehr oder in einer Sekunde mehr machen, als was wir in 50, 60 oder 100 Jahren je schaffen könnten. Ein Wort vom Herrn und schon verändert sich die Sache. Und dann am Sonntag, den 4. Mai, egal was Kalender sagt, egal was die Leute sagen, egal was die Leute denken, es ist für mich Muttertag. So, ich störe mich nicht, also ich werde nicht am Pfingsten Muttertag feiern, das geht für mich nicht, also das passt mir gerade recht, der 4. Mai Muttertag und am Pfingsten haben wir Heiligen Geist, da so, wo die anderen Muttertag feiern wollen. Die sollen sich zuerst selber überlegen, wann sie Muttertag feiern wollen und dann sollen sie drucken und dann sollen die Termin festlegen und dann kann man miteinander reden. In meinem Kalender steht 4. Mai Muttertag und mehr will ich auch nicht haben. Okay, Gott segne euch. Seid herzlich eingeladen, jetzt am Sonntag zum Thema Muttertag. Wir wollen die Mutter entdecken, wie wichtig die Mutter es ist, die Beziehung zur Mutter. Die meisten Probleme entstehen im Leben eines Menschen, weil er ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hat oder die Mutter nicht angenommen hat. Und wie wichtig die Mutter ist. Und auch der Glaube wird von der Mutter weitergegeben im Judentum. So, Mutter ist eine ganz wichtige Person. Die wichtigste Person nach dem lieben Gott. Was würdest du ohne Mutter machen? Okay, was bleibt? Was hat Bestand? Zuerst einmal, wie gefalle ich Gott? Mir ist unterwegs diese Geschichte eingefallen, da kommt der Herr, die Gäste zu besehen und da ist einer, der hat kein hochzeitlich Kleid an. Also, wie bist du angezogen? Hast du dieses hochzeitliche Kleid an, dann ist es wohl dir. Dieser Mann, wir wissen ja diese Tragödie, der hat kein hochzeitliches Kleid, der hat gedacht, mein Maßanzug oder mein selbstgemachter Anzug oder was weiß ich auch, das ist so wunderbar, ich brauche doch diese frommen Kleider nicht, dieses hochzeitliche Kleid, dieses weiße Gewand, dieses Nachthemd, brauche ich nicht. So viele Leute, die sagen, ich brauche das nicht. Du brauchst mehr, als du denkst, um Gott zu gefallen. So, wir wollen an diesem Thema arbeiten. Was bleibt? Was bleibt? Die Bibel sagt, alles muss durchs Feuer gehen. Alles muss durchs Feuer gehen. Alles, das in die Ewigkeit eingehen sollte, das vor Gott kommen sollte, das vor Gott bestehen sollte, das muss zuerst mal Bewährungsproben durchmachen. Und die Frage ist, kann ich so, wie ich bin, vor Gott bestehen? Sei du ehrlich zu dir selbst. Ich muss ehrlich zu mir selber sein. Kann ich vor dem Herrn bestehen? Wenn Gott uns ruft, und es geht manchmal schneller, als du denkst, plötzlich, das Herz macht nicht mehr mit, kriegst keine Luft mehr, plötzlich, oder wachst morgens gar nicht mehr auf. Es ist wichtig, wenn man sich ins Bett legt, dass man sich wirklich von allen verabschiedet. Bei uns zu Hause war es immer so eine Gewohnheit, wir haben uns sehr viel geküsst. Zu Hause, wenn jemand weggegangen ist, hat man sich geküsst, wenn man ins Bett gegangen ist, hat die Mutter einen Kuss gegeben. Wir sind immer damit mit dem Kuss irgendwo verbunden. Es ist irgendwie eine körperliche Verbindung auch gleichzeitig gewesen. So, meine Mutter hat gesagt, man weiß es nicht, ob wir morgens noch aufwachen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Du weißt es nicht, ob du morgens nochmals aufwachst, aber du hast dich dann wirklich gut verabschiedet. Kannst du vor Gott bestehen? Kann ich vor Gott bestehen? In der Bibel lesen wir in 1. Buch Moses, Kapitel 5 von Henoch. Und Henoch wandelte mit Gott und hat so ein Wohlgefallen gehabt mit Gott und lebte mit Gott und unterhielt sich mit Gott. Und Gott nahm ihn weg, hat Gott gefallen. Er hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefällt. Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes? Ich gefalle Gott. Gott gefällt mir. Also das wissen wir, dass Gott uns gefällt, also dass wir ihn gerne haben. Aber gefalle ich dem Herrn? Mit meinem Leben, mit meinem Reden, sind meine Worte vor ihm angenehm? Können wir wie Henoch auch mit solch einem Zeugnis leben? Wir haben Gott gefallen. Wir haben am Sonntag das Thema gehabt vom schläfrigen Christen, von diesem Eutychus, der eingeschlafen ist und weg vom Fenster war. Diese lauen Christen. Weißt du, wir glauben, wir sind in Ordnung. Ich habe zeitlang als junger Christ, ich habe Fehler gesehen. Weißt du, bei allen Gläubigen, überall habe ich Fehler gesehen. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber man sieht so gerne Fehler bei anderen Leuten. Und ich kam zu einem Punkt, wo ich am Schluss geglaubt habe, ich wäre der einzige Heilige. Weißt du, die machen alle Fehler. Die lieben den Herrn nicht, die missionieren nicht, die geben kein Zeugnis, die beten nicht, die lesen nicht in der Bibel, aber du bist fleißig. Bis Gott mir gezeigt hat, als ich selbst auf der Nase lag, ich sagte, Johannes, und wie sieht es jetzt aus? Ich sagte, oh Gott, sei mir gnädig. Aber du siehst, wir sehen immer die Fehler bei anderen und es gleich vergrößern. Laue Christen, sind wir lau, brennend im Christus, seid brennend im Geist? Sind wir hungrig, schreien wir nach Gott? Wie ist, haben wir wirklich Sehnsucht nach dem Herrn? Wonach haben wir so die ganze Zeit Sehnsucht? Nach Unterhaltung, nach Rimedimi, nach Action, nach was haben wir Verlangen? Dieser Eutychus, der sehnte sich nach irgendetwas und als dann Paulus zu lange predigte, dann hat er versagt im entscheidenden Moment. Es gibt so viele abgefallene Christen, die glauben, dass das alles in Ordnung ist. Ein Mann Gottes hat einmal einen Artikel geschrieben und er hat gesagt, weißt du, wenn der Heilige Geist von der Erde genommen werden würde, würden die meisten Christen genauso weiter existieren wie bisher. Die würden es gar nicht merken, dass der Heilige Geist von der Erde weggenommen worden ist. Die würden genauso ihre Gottesdienste feiern, Anbetung, die Predigt, die würden die Leute, das alles würde genauso funktionieren wie bisher. Und wir haben es nicht gemerkt, der Heilige Geist ist von der Erde weggenommen worden. Es ist so wichtig, dass wir immer im Bewusstsein des Heiligen Geistes wandeln, dass der Heilige Geist uns in die Versammlung zieht, dass der Heilige Geist uns anspricht. Haben wir das Wohlgefallen Gottes in unserem Leben, über unserem Leben? Man ist fromm, aber ist man auch mit Jesus verbunden? Wandelt man mit Jesus? Wandelt man mit Jesus? Sind wir echt in Verbindung mit Gott tagtäglich? Reden wir mit ihm? Wann hast du zum letzten Mal mit Gott gesprochen? Ja, heute früh. Wäre schon viel zu lange her. Oder vor ein paar Minuten. Wie lange ist es her, wo Gott zu uns gesprochen hat? Ich habe mit ihm gesprochen, aber wo hat er mit mir gesprochen? Wie lange ist es her? Wir können manchmal wochenlang, monatelang ohne Gemeinschaft mit Gott auskommen. Wir sind im Gottesdienst, wir sind in der Gemeinde, wir sind unter der Gnade. So, wir sind, ja, als Christen. Du musst nachher ins Wasser stellen. Stell dir mal vor, Blumen abgeschnitten und nicht ins Wasser gesteckt. Die verwelken, die schönsten Blumen. Und so sind auch Christen. Geschnittene Blumen, Schnittblumen, verstehst du, wir sind abgeschnitten und nicht ins Wasser gesteckt. Wir verwelken so schnell. Wir verwelken und wir merken nicht, dass wir die Flügel hängen, dass wir keine Begeisterung mehr haben. Es geht so, die erste Liebe verflacht und dann, wenn keine Nahrung da ist, wenn wir nicht angeschlossen sind an Gott. Am Anfang merkt man das nicht. Ich habe euch erzählt, wir haben als Kinder auf dem Hof Fußball gespielt und mein Vater hat ein paar so junge Bäumchen gepflanzt und da waren kleine Äpfelchen im Ansatz. Und irgendwie fliegt der Ball zu weit und schlägt so einen Apfel weg. Natürlich, ich bin sehr schlau und gebildet. Was mache ich? Ich gehe, heb diesen Apfel auf und ich binde diesen Apfel ganz schön am Ast wieder an, da wo er war. Und das eine ganze Zeit lang, immer wenn ich von der Schule heimkam, habe ich geguckt, wie ist es mit dem Apfel? Hängt er noch? Ist er noch dran? Und er hing eine ganze Weile dran. Aber dann kommt eines Tages mein Vater nach Hause und sagt, mit dem Baum stimmt was nicht. Und dann geht er in den Garten und findet das übel. Und das war für mich später nachher so Zwirnchristen. Wir sind am Baum, aber wir sind mit dem Baum nicht verbunden. Wir sind in Christus, wir sind bei Christus, wir sind um Christus, aber wir sind nicht mit Christus verbunden. Ein anderes Bild, das ich noch verwenden möchte, war sehr eng mit der Natur verbunden, bin immer noch mit der Natur sehr eng verbunden. Ich mag die Natur, von dem abgesehen. Ich spiele am Bach und ich habe Spaß gehabt. Wir haben in der Schule gelernt, wo man Gold findet. Und ich wollte unbedingt Gold finden. Und man muss also Steine klopfen und so weiter. Und sitzt im Wasser, dieser Bach war so goldenes, gelbes Wasser. Moorwasser natürlich wahrscheinlich oder irgendwas. Also goldenes Wasser. Und ich dachte, hier müsstest du Gold finden. Und ich habe diese schönen Geschichten aus Amerika von den Goldwäschern gelesen und dergleichen. Und dann nehme ich einen Stein oder mehrere Steine, klopfe die auseinander. Und was finde ich? Ein Stein, das bestimmt Monate, wenn schon nicht eine ganze Zeit, im Wasser war. Zerklopfe ich diesen Stein, mache ich auf, innen drin ganz trocken. Für mich ein Bild für Christen. Weißt du, die können mittendrin im Fluss des Heiligen Geistes sein und innen drin trocken. Das kommt gar nicht rein, dieses Wasser. Christen ohne Christus. Christen ohne den Heiligen Geist. Du sagst, ja, mir passiert sowas nicht. Wir haben in der Bibel einige Beispiele. Die Sendschreiben sprechen für sich selbst. Die Sendschreiben. Okay, laue Christen. Man sitzt in der Kirche, liest die Bibel, geht regelmäßig in den Gottesdienst und man merkt nicht, man ist nicht mit Christus verbunden. Man lebt seinen Glauben nicht. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, mein Thema ist, gefalle ich Gott. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst müssen viele im Glauben untreu werden und der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und zum Untergang bestimmt ist. Also lasst euch nichts vormachen. Es müssen viele im Glauben untreu werden. Das ist ein hartes Wort. Viele müssen im Glauben untreu werden. Und das ist die Tragödie der Christenheit, im Glauben untreu werden. Und dann vereinigt sich das Böse und das Böse muss offenbar werden. Der Teufel, der Satan, Fürst dieser Welt. Und dann alles Gottlose vereinigt er. Die Feinde Gottes bringt er unter ein Dach und Fach. Und deshalb sagt die Bibel, sitzet nicht, wo die Gottlosen sitzen, Psalm 1. Also viele müssen im Glauben untreu werden. Als ich das gelesen habe, habe ich entsetzt. Oh Herr, warum kannst du die Menschen nicht am Feuer halten, am Wasser halten, im Geist halten, im Leben halten? Warum muss das passieren, dass viele im Glauben untreu werden? Die größten Feinde Gottes sind Menschen, die Jesus ablehnen. Die alles wollen, die wollen Religion, die wollen Kirche, die wollen alles Mögliche, die wollen Gemeinde durchaus und die wollen christliche Programme und sogar Unterhaltung, religiöse Unterhaltung, aber was sie nicht wollen, Jesus. Sie wollen Jesus nicht. Kannst nicht Fenster aufmachen? Ich denke, das ist so warm hier. Danke. Sie wollen Jesus nicht. Und das ist eine Tragödie. Man will Jesus nicht, man will den Heiligen Geist nicht. Und in dem Augenblick, wo man Jesus ablehnt, lehnt man den Fürst des Lebens ab. Wo man Jesus ablehnt, da lehnt man die Gnade Gottes an, das Angebot Gottes ab. Jesus ablehnen. Sie wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Und das merkst du, wenn du auch mit Leuten dich unterhältst, du kannst über den lieben Gott, über Allah, über Buddha, über alle möglichen religiösen Phrasen dich unterhalten. Komm nur auf Jesus zu sprechen und die Jalousie gehen runter. Oder die Begeisterung, die Freude ist da. Oh ja, Jesus, ich mag diesen Mann. Ich mag diesen Herrn. So, der Teufel arbeitet verdeckt. Der Abfall muss kommen. Viele werden im Glauben untreu. Und das ist, wo Gott uns bewahren möchte, dass wir nicht im Glauben untreu werden. Untreu, was ist das? Dass wir die Treue zu Gott abbrechen, dass den Bund, den wir mit Gott geschlossen haben, dieses Versprechen, ich übergebe dir mein Leben und dann lebe ich doch mein Leben weiter. Ich habe einen Heilungsgottesdienst erlebt bei uns, da war ich noch junger Christ, da war ich noch nicht der Leiter der Gemeinde, hätte vielleicht ein bisschen anders verfahren. Die Kraft Gottes war so stark wie hier, als der Billy das erste Mal war, also dass der Billy da war, wo man das gar nicht so kannte. Und da ist jemand auf der Stelle geheilt worden. Was macht ein Bruder, obwohl Gott ihn nicht geheilt hat? Nimmt sein Hörapparat, macht Fenster auf und schmeißt raus. Und sagt, Halleluja! Aber er ist nicht geheilt worden. Nachdem Gottesdienst zu Ende war, geht er und sucht sein Hörapparat. Und noch zum Unglück, das ist im Nachbarsgarten gefallen. Das muss man den Hausbesitzer suchen, dass man überhaupt in den Garten reinkommt. Du siehst, weißt du, so sind viele Gotteskinder. Die schmeißen die Sünde und das alles zum Fenster raus, zerhacken alles und dann suchen sie, wo ist das alte Leben, das frühere Leben, von früher, von damals. Weißt du, wir haben unser Leben Jesus übergeben und da sollten wir nicht mehr das Steuer selber wieder in der Hand nehmen oder selber wieder managen. Herr, ab jetzt bist du der Herr. Jetzt hast du das Sagen. Wir beten so schön, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Herr Jesus. Weißt du, dieses Wort Herr Jesus, ist der Herr Jesus wirklich unser Herr? Hat er wirklich das Sagen in unserem Leben, das letzte Wort? Wie reagieren wir? Nö. Die meisten Christen, die fragen erst den Herrn Jesus, wenn der Karren verfahren ist, wenn es nichts mehr läuft. Dann, Herr, bitte hilf mir und rette mich und hol mich raus und so weiter, wenn alles vorbei ist. Wir sollten den Herrn fragen, bevor wir losfahren, bevor wir losgehen, Herr Jesus. Untreu. Wir haben gesagt, alles will ich Jesus weihen. Und wie ist es jetzt? Wenn der Herr Jesus sagt, ich möchte das und das, ich möchte bei dir einen Hauskreis anfangen. Ich möchte bei dir das und das machen. Oder da habe ich jetzt einen Gast zu mir übernachten. Natürlich kein so Schlaraffenland-Tourismus, aber wo wirklich eine Not ist. Würdest du dein Bett, würdest du irgendetwas von deinem Leben dem anderen teilen und mitteilen? Ich kenne Leute, ich habe nur jemanden gefragt, könntest du die Schwester mit nach Hause nehmen? Und ich weiß, der Mann hat Auto frei. Fährt ganz allein. Dann sagt er, um Himmels Willen, was hast dann du gedacht, wenn ich die Schwester mitnehme? Und er fährt die gleiche Strecke. Der muss die Strecke so oder so fahren. Aber du siehst, wenn man es nicht bereit, eine Kleinigkeit, einen kleinen Kompromiss zu machen oder jemand mitzunehmen, was soll passieren, wenn tatsächlich mal Not anhebt? Das haben wir nicht gelernt. Wir sollten also wirklich hier den Herrn sein lassen und immer mehr wachsen in der Gnade Gottes, mehr dem Herrn Jesus abgeben, mehr dem Herrn Jesus anvertrauen, mehr mit dem Herrn Jesus gehen. Und dann ist es egal, was die Leute denken und sagen und so weiter. Weißt du, wir sehen manchmal Dinge, die sind nicht biblisch. Weißt du, wir müssen tolerant werden, auch wenn wir Dinge sehen, die nicht biblisch sind. Und sagen, oh gut, Herr, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. die handeln noch in Unkenntnis. Wir müssen großzügig lernen. Der Herr ist großzügig. Lass die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Also, so ist der Herr. Oder lass das gewähren, was die Maria Magdalena dort in Bethanien macht. Regt sich gar nicht auf. Weißt du, der Herr ist großzügig. Großzügiger, als wir denken. Sind wir so wie der Herr, so wie der Meister? Untreue Christen, sie heben ihre Hände und preisen Gott, lesen der Bibel, bekennen mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist nicht dabei. Das ist die Katastrophe. Ihr Herz ist fern von Gott, sie sind nicht vor dem Herrn. Gefährlich Gott? Kann er Amen über mein Leben sagen? Ja, du hast wohlgetan, mein Knecht. Sie wandeln nicht mehr vor dem Herrn, sondern, wie die Bibel sagt, die wandeln nur so lange vor dem Herrn, solange man sie sieht und solange man sie beobachtet. Und solange der Pastor da ist und solange ein Bruder, eine Schwester da ist und solange jemand sie sieht und dann nachher lobt, oh, so ein wunderbarer Christ. Aber wie bist du in deiner Freizeit? Was guckst du dir in deiner Freizeit an? Was hörst du dir in deiner Freizeit an? Wir müssen nicht Rechenschaft ablegen, was wir draußen am Arbeitsplatz tun oder was wir draußen in der Gemeinde tun. Das sind wir korrekt. Aber wie sind wir zu Hause in der Freizeit? Ob wir da auch treu sind? Ob wir da auch zu unserem Bekenntnis stehen? Ob wir uns auch da zu Jesus bekennen? Oder suchen wir nur Menschen zu gefallen und nicht dem Herrn? Weißt du, wenn ich dem Herrn gefallen möchte, dann möchte ich zu Hause am allermeisten dem Herrn gefallen. Im Privatleben. Und wie sieht unser Privatleben aus? Und genau da legt der Herr den Finger auf diese Wunderstelle. Wie sieht mein Privatleben aus? Wie sehen meine Privatbeziehungen aus? So diese privaten Sachen. Nicht in der Gemeinde. Weißt du, es ist schön, wenn man so Geburtstag feiert, Kaffeekränzchen etc. Oder was es auch immer ist. Aber wie sieht es privat? Haben wir Privatbeziehungen? Reden wir privat mit den Menschen? Haben wir privat mit den Menschen Kontakt? Wie sieht es privat aus? Hören wir im privaten Leben auf Gott oder hören wir nur im Gottesdienst auf Gott? Ich habe einen lieben Bruder mal in Stuttgart gehabt. In Berlin gibt es solche Geschwister nicht, aber in Süddeutschland gab es. Und es ist interessant, wie der gebetet hat. Jesus ist Sieger. Halleluja. Amen. Jesus ist Sieger. Und dann habe ich irgendwie mal, wo ich den mal so ganz allein hatte, und er immer, Jesus ist Sieger. Halleluja. Amen. Ich habe gesagt, weißt du, ihr Bruder, ich habe dich lieb. Ich habe eine ganz kleine Frage. Hast du kein anderes Gebet als nur Jesus Christus ist Sieger, Halleluja, Amen. Der hat wirklich, über Jahre konnte ich beobachten, der hat nicht einmal das Vaterunser, wenn er das wenigstens anhaltsmäßig oder umrissmäßig gebetet hätte, aber nein, Halleluja, Jesus ist Sieger, Amen. Nicht mehr. Und der hat nur in der Versammlung dieses Halleluja, Jesus ist Sieger, Amen. Weißt du, und das klingt so gut, weißt du, so schnell. Die Leute denken, normal, guck mal, dieser Bruder, der preist den Sieg des Herrn, aber der hat kein anderes Gebetsleben. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Wie ist die Zwiesprache mit Gott? In der Bibel heißt es, wenn du mit Gott reden möchtest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und sei du und Gott allein. Wenn du betest, wer ist zwischen dir und Gott? Wer tritt immer ein? Sind das die Sorgen? Ist das die Krankheit? Sind das die Ängste? Sind das die Bedürfnisse, die du hast in deinem Leben? Was ist das? Was redet immer dazwischen? Ah, du brauchst jetzt die Medizin. Ach, du brauchst jetzt den Berater. Ach, und so weiter. Und die Leute wären gut, wenn du die begegnen würdest oder die kennenlernen würdest und so weiter. Was steht zwischen dir und deinem Gott? Und das ist, was Gott wissen möchte. Allein mit Gott sein können. Kannst du allein mit Gott sein? Johannes hat auf der Insel Patmos die Offenbarung bekommen, weil er ganz allein mit Gott war. Du kriegst große Offenbarungen, du kriegst große Erlebnisse Gottes oder machst große Erlebnisse Gottes, wenn du allein mit ihm bist. Wir erleben Gott so wenig, weil wir nicht allein mit Gott sind. Auch wenn wir ganz allein sind, aber wir sind nicht im Geist allein mit Gott. Wie kann ich Gott gefallen? Henoch wandelte mit Gott. Er war ganz allein auf dem Berg. Da gab es noch Gletscher wenigstens. Und er hatte dort mit Gott geredet und gesagt, oh Herr, und so weiter, allein mit Gott. David hat diesen wunderbaren Psalm gedichtet, allein mit Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Allein mit Gott. Da ist er reif geworden, da ist er stark geworden. Allein mit Gott. Es gibt so viele Menschen, die wollen immer nur Menschen gefallen und sind immer aktiv in der Gegenwart von Menschen. Die Menschen sollen sie loben, die sollen sie anerkennen, die sollen sie fördern, die sollen sehen, das sind gestandene Brüder in Christus oder Schwestern. Viele Menschen wollen auch anderen Menschen nicht wehtun. Auch das gehört dazu, zur Menschengefälligkeit. Wollen wir Gott gefallen oder wollen wir Menschen gefallen? Du weißt, es ist richtig, das und jenes zu sagen, das und jenes zu tun. Aber was machst du? Du bist ein Angsthase. Du sagst, wenn ich das sage, fliege ich raus. Und ich habe einen lieben Bruder in Süddeutschland gehabt, Maler war er, und er wird Christ, hat sich bei uns bekehrt, wird Christ, und dann sagt der Chef zu ihm, pack die Fliesen vom Nachbar einfach bei mir ins Auto rein. Er weiß das ganz genau, es ist gestohlen. Dann sagt er zu seinem Chef, und du musst vorstellen, jetzt das ist die Situation, ich stehle nicht, ich bin Christ geworden. Das hast du schon immer gemacht, also jetzt übertreib das nicht und so weiter. Nein, sagte, ich bin Christ geworden, ich werde das nicht machen. Hat nicht gemacht, hat auf der Stelle die Kündigung bekommen. Du siehst, es hat Konsequenzen, wenn du mit Gott wandelst, es hat Konsequenzen. So, menschengefällig, feige sein, um des lieben Friedens willen nicht zu widersprechen. Warum der Teufel heutzutage so wütet und so gedeiht und das Unkraut sich so entwickelt ist, weil die meisten Christen schweigen, wo sie reden sollten, und reden, wo sie schweigen sollten. Wissen wir, wie wir uns richtig verhalten sollen? Achtest du auf dieses Alarmzeichen innen drin, wenn Gott zu dir redet? Gott gefällig? Weil du meinem Wort nicht gehorcht hast, hat Gott zu Saul gesagt, weil du es nicht gehorcht hast, weil du das nicht getan hast, was ich dir gesagt habe. Wir werden von Gott aus nicht bestraft nur für die Sünden, die wir getan haben, sondern wir werden von Gott aus bestraft auch für Sünden, die wir oder Dinge, die wir nicht getan haben. Laue Christen leben ganz gefährlich. Ungehorsame Christen, die also nichts Böses tun, aber sie tun nicht das, was der Geist sagt. Die kriegen Gewissensbisse. Die denken dann am Schluss, ich habe die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen, womöglich. Und wenn irgendwas schief läuft, ja, das ist deswegen, weil ich Gott nicht gehorcht habe. Deshalb diese Panne in meinem Leben. Die Unterlassung. Die schlimmste Sünde der Christen ist die Sünde der Unterlassung. Du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht. Und schon hast du Feuer in deinen Gebeinen. Und schon regt sich alles bei dir auf. Du weißt es ganz genau. Und das ist der Teufel. Der Teufel zeigt dir die Möglichkeiten und dann sagt er, nein, nein, das können andere tun. Lass die anderen. Und du überlässt die Sache den anderen Leuten, und die anderen Leute, die tun es womöglich auch nicht, aber du siehst dann die Situation, in dir brennt ein Feuer. Ein Feuer der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit, der Entmutigung, der Depression womöglich. Und du kriegst Depression, weil du nicht getan hast. Und wir sehen beim Saul, der ging sogar zur Hexe später, zur Wahrsagerin, weil er unterlassen hat. Er hat nicht getan, was Gott ihm befohlen hatte. Satan arbeitet immer im Verborgenen, das will ich auch noch sagen. Versucht dich so hintenrum von Gott wegzulotsen, im Verborgenen. Durch Unwissenheit, ich bin noch nicht gebildet, oder das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Später, andermal. Und das Teufels liebstes Möbelstück, dass es einfach so verschoben wird alles, nach draußen. Er arbeitet verdeckt, man merkt es gar nicht, und du merkst es schon, aber zu spät. Das ist es, und schon passiert, der Zug ist abgefahren. Laue Christen gefallen Gott nicht. Christen, die kalt sind, die tot sind. In der Bibel heißt es, Tote loben dich nicht, Gott. Was ist totes Christentum? Es ist nur noch Namenschristen. Du hast den Namen, dass du lebst. Das ist totes Christentum. Laue, tote Christen, die tun niemand was Böses, aber die tun auch nichts Gutes. Und Jesus sagt einmal, der Baum, der keine guten Früchte bringt, wird er abhauen. Nicht, dass er überhaupt den trockenen Baum abhaut. Nein, den Baum, der keine guten Früchte bringt. Und die Frage ist, wie ist mein Leben? Bringe ich gute Früchte? Gefalle ich Gott? Weißt du, ein Baum, was nicht nur Blätter hat, sondern Früchte, dass die Äste sich biegen und brechen, das ist ein Baum, wo der Meister gefällt. Und der Meister beschneidet es noch, damit es noch mehr Frucht bringt. Gefallen wir Gott durch unsere Frucht? Und Gott sucht die Frucht. Du kennst dieses Bild vom Feigenbaum. Bin schon so oft hier bei dir vorbeigekommen, und du hast immer keine Frucht, und hinfort soll dann keine Frucht mehr gefunden werden. Dieser Baum verdorrte, dass die Jünger sich entsetzten und dann, dass sie gesagt haben, Herr, guck mal, wenn schon am grünen Holz so passiert, was soll dann mit dürrem, trockenem Holz passieren? Wie ist unser Leben? Tragen wir Früchte oder haben wir so zwirrend Früchte? Wie Weihnachtsbaum, so wunderbar glitzernde Kugeln. Und was weiß ich, welches Füllefanz. So irgendwie ist was Schönes so angebunden, so alles wunderbar, aber das nur für kurze Zeit. Nur während des Gottesdienstes oder während den Festtagen. Weißt du, dass man sich so schön rausputzt und rausschmückt, dass wir Christen also so, ja, uns schmücken und dann sagen, guck mal, das ist, oh Tannenbaum, wie grün sind doch deine Blätter. Aber das ist alles nur Bluff, alles nur Schmuck, alles nur Götzendienst, alles nur Verzierung, was nicht echt ist, wo das Herz nicht mitmacht, der Geist nicht mitmacht das und überhaupt nichts mitmacht, gar keine Verbindung zu den Wurzeln. Alles nur so angeklebt. Schön anzugucken, schön für das Auge, aber macht es dem Meister eine Freude, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige? Laue Christen, die haben für alles einen Ersatz. Das ist diese Tragödie auch im Volk Gottes, dass man für alles einen Ersatz hat. Ersatz. Sieht echt aus. Wunderbares Aussehen. In der Bibel heißt es einmal, sie machen sich löcherige Brunnen, die doch kein Wasser geben oder bringen. Christentum, also laues Christentum, träges Christentum, also so äußerlich schön aufgebauschtes Christentum, aufgeblasenes Christentum und doch keine Substanz. Was sucht der Herr? Er sucht Frucht, er sucht Geist, er sucht Leben, er sucht Beziehung. Und wie ist unsere Beziehung zum Herrn? Sind wir noch auf dem Kurs, auf dem Weg des Herrn oder sind wir vom Weg abgewichen? Der Abfall wird kommen und er muss kommen, habe ich gelesen hier. Es ist ja entsetzlich. Viele müssen im Glauben untreu werden, vom Kurs abkommen. Das ist Endzeit. Sind wir noch auf dem Kurs? Der große Abfall. Die Leute verlassen nicht die Kirche in der Endzeit. Ich glaube nicht, dass die Leute aus der Kirche austreten. Im Gegenteil, die werden alle noch eintreten in die Kirche. Und die werden voll dabei sein. Aber Gott wird zu ihnen nicht mehr reden. Und das ist das die Tragödie. Da ist gar keine Beziehung mehr da. Kein Strom, würde ich sagen. Die Fabrik ist komplett da, die Einrichtung ist da, aber keine Energie, was die Sache in Bewegung hält. Der große Abfall ist nicht für mich der Atheismus. Vergiss es. Atheismus ist nicht der große Abfall, wovon hier die Bibel spricht. Es ist vielmehr im Geist. Man hat was gehabt, man war was, man stand vor dem Herrn und man ist nicht mehr das. Man hat sehr gut angefangen und die Bibel sagt immer wieder, schaut nicht den Anfang an, wie schön man angefangen hat, sondern schaut das Ende an. In der Bibel haben wir noch einen guten Mann, das ist der Demas. Paulus schreibt einmal über ihn, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Dieser Demas, das war mal ein Mitarbeiter des Paulus, ein brennender Christ, mit Paulus mitgezogen, durch dick und dünn gegangen und er ist heute nicht mehr dabei, die Welt lieb gewonnen. Wenn dieser Demas, ich habe darüber nachgedacht, wenn dieser Demas heute leben würde, er hätte es nicht nötig, aus der Gemeinde auszutreten, Paulus zu verlassen. Der könnte ruhig bei Paulus bleiben, der könnte ruhig in der Gemeinde bleiben, denn die Welt ist mittlerweile in die Gemeinde eingedrungen. Also ich meine jetzt nicht nur unsere, sondern überhaupt. Wie viel Hunger haben die Leute noch nach Gott? Wenn ich erzähle, bei uns, wir haben Mittwoch-Gottesdienst, wir haben Freitag-Gottesdienst, wir haben Samstag-Gottesdienst, wir haben Sonntag-Gottesdienst, dann fragen die Leute, ja, machen die überhaupt mit, die Leute, wenn ich so außerhalb irgendwo mit jemandem spreche. Ja, in Amerika, als ich in Amerika drüben war, da wollte ich ein paar Gottesdienste unter der Woche haben. Ja, bei uns kommen, am Donnerstag kommen keine Leute in Gottesdienst, Freitag kommen keine Leute, Samstag, die kommen nur Mittwochabends höchstens und Sonntag früh natürlich sind sie da. Und dann dieses brennende Christentum natürlich. Die sitzen die ganze Zeit vorm Fernseher wahrscheinlich oder was weiß ich, wo die dann sitzen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas würde ganz getrost in der heutigen Christenheit in den Gemeinden bleiben dürfen und sich sehr wohl fühlen, sauwohl womöglich sogar noch. In dieser Gemeinde würde sogar Jugendarbeit machen, wäre vielleicht im Vorstand von der Organisation, würde sogar die Anbetung leiten, dieser Demas in der christlichen Gemeinde von heute. Hätte ein breites Betätigungsfeld, da gäbe es so viele Aktionen. Er wäre anerkannt, unser Bruder, guck mal, das ist Bruder Demas, wie er dem Herrn dient. Wo ist das Herz? Die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und wo ist dein Schatz? Dein wahrer Reichtum. Er hätte Erfolg und Ansehen, dieser Bruder Demas, und hätte viele Freunde, aber das Herz. Er hat die Welt lieb gewonnen. Der große Abfall ist Religion ohne Gott. Kirche ohne Gott. Christentum ohne Gott. Und natürlich Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist meine ich. Der große Abfall ist die Vereinigung Satans, wenn ich hier Thessalonicher Brief lese. Und du sagst, ja Bruder, du, das ist zu weit hergegriffen. Das ist zu fanatisch und das kann man nicht bringen. Ich lese Offenbarung Kapitel 2, Vers 2 und folgende Verse. Die Gemeinde in Ephesus, das ist eine Urgemeinde, von Paulus gegründet sogar, diese Gemeinde. Und das heißt es hier, was der Heilige Geist etwa 90 nach Christus sagt. Ich muss vorstellen, vor 1900 Jahren. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt. Wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Ist das nicht fantastisch? Die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und ihre Lügen aufgedeckt. Ihr habt Ausdauer. Um meinen Willen habt ihr viel gelitten und doch nicht den Mut verloren. Aber was habe ich an euch auszusetzen? Ihr liebt mich nicht mehr wie am Anfang. Puh. Aktion. Die Gemeinde gibt sich sehr viel Mühe, ist geduldig, hat sehr viel Ausdauer, Eselsgeduld, hat die Lehre geprüft, die reine Wahrheit. Also da gibt es nichts abzuweichen und was weiß ich, sind Fundamentalisten. Sie haben alles, die Lehre, sie waren sehr gründlich. Aber Jesus ist entsetzt. Und da heißt es, und siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus hat mal vor die Tür gesetzt. Hat nichts zu melden. Egoismus beherrscht die Gemeinde. Selbstgefälligkeit. Können wir Gott gefallen? Wenn ich so lese, ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt, Freitag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, wie viel Mühe ihr euch gebt, wie geduldig ihr seid und dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Man tut nichts Böses, aber die erste Liebe fehlt. Die erste Liebe. Kein Bedarf nach Gott. Nö. Fragt man Gott nicht, redet man mit Gott nicht, interessiert sich man nicht für Gott. Man hat Ersatz für Gott gefunden, für alles. Überall die Technik, das macht die Technik schon alles, Computer, Internet. Es ist traurig manchmal, ich liebe die Geschwister, die im Internet die Predigten hören und ich freue mich über jeden, der die Predigt hört, aber die meisten gehen nicht mehr in die Gemeinde, das ist das Schlimme dabei. Ich habe hier ein paar Geschwister, ich habe angerufen und habe gesagt, warum kommst du nicht in die Gemeinde? Sagst du, weißt du, glaubst gar nicht, Bruder, man tut es, wie schön wir haben, zu Hause im Wohnzimmer, ich höre die Predigten und ich genieße die Predigten und lass so auf mich wirken. Mir fehlt zwar die Anbetung, sagen die, aber ich lasse die Predigt wirken, weißt du? Das ist nicht die Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist gut, wenn man krank ist, es ist gut, wenn man keine Gemeinde weit und breit mal hat und mal auswärts ist und so weiter, aber als Ersatz, und man hat Ersatz für alles gefunden, für den Heiligen Geist Ersatz, da macht man die Geräusche, Vogelgezwitscher, Gebläse. Du lachst. Benny Hinn in Basel hat eine Veranstaltung gemacht und dann hat er dem Hausmeister gesagt, und der Hausmeister hat es an die Öffentlichkeit gebracht, was passiert ist, dem Hausmeister gesagt, wenn er sagt, die Leute sollen die Hände hochheben, er soll die Lüftung aufdrehen, dass die Leute spüren den Wind. Das ist echt. Weißt du, das gibt's. Und dann wundert man sich, dass die Leute von Gott frustriert sind und sagen, diesen Quatsch will ich nicht mehr mitmachen. Und der Hausmeister bringt es an die Öffentlichkeit. Oder dann die Leute Geld gesammelt, umschlagsweise, und dann mit Gebetsanliegen und so weiter. Und wir werden für euch beten. Man hat der Hausmeister, gerade bei dieser Veranstaltung in der Schweiz, beim Benny Hinn, den hat man auf dem Müll draußen gefunden, sackweise. Von wegen, dass da durchgebetet wird. Die hat das Geld rausgeholt und die Gebetsanliegen draußen gelassen. Weißt du, und solchen Leuten vertrauen sich Leute an und glauben, das ist der Heilige Geist. Lug und Trug ist es. Du hast den Namen, dass du lebst. Deshalb, die Verführung wird so groß sein, und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und ich möchte euch einfach warnen, Leute, schaut nicht auf das Große. Das, was vor der Tür ist, das Solide, das Fundamentale, das Biblische, das Einfache, das Schlichte, das ist, was Gott uns gegeben hat. Und nicht so irgendwelche, stell mal vor, ich sage jetzt, heben wir Hände und dann lasse ich das Gebläse durchblasen. Der Heilige Geist, wir haben an den Fingerspitzen gespürt. Ja. Du siehst, wie seelisch das Christentum ist, wie armselig das Christentum ist. Und solche Lügner laufen durch die Welt und predigen nachher und werden angehimmelt und sind begeistert. Und die Massen laufen ihnen nach. Schrecklich. Die Verführung ist so groß. Aber wir haben für alles Ersatz. Wenn der liebe Gott nicht hilft, wir haben Medizin. Wir haben gute Rechtsanwälte. Wir haben fantastische Leute. Gott sagt, sie haben mich verlassen. Und machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser bringen. Sie haben mich verlassen, die lebendige Quelle, und machen sich löchrige Brunnen. Und Jesus wird vor die Tür gesetzt. Ist das nicht schlimm, wenn man Jesus vor die Tür setzt? Ich brauche den Herrn Jesus nicht. Ein Pastor hat einmal gesagt, die Hälfte meiner Gebete kann ich selber erhören. Kannst du dich, deine Gebete selbst erhören? Du kannst dich probieren, so Klimmzüge, dich hochzuziehen. Aber weißt du, und das ist die Tragödie. Plötzlich, und dann kommen wir her und sagen, es funktioniert nicht. Es hilft nicht. Weil wir selber Gebete erhören wollen. Die Gemeinde hier in den Sendschreiben war sehr aktiv, sehr attraktiv. Sie hat reine Lehre gehabt. Ihr fehlte an nichts, außer der ersten Liebe. Sie hatte keine Beziehung zu Gott. Und genau das ist, was der Heiland möchte. Beziehung, Kontakt, Zwiesprache, Intimität, Persönliches. Sie lebten in ihren Aktivitäten, sie gingen in ihren Aktivitäten auf. Sie waren auf die Arbeit fixiert, auf die Lehre, auf die Reinheit, aber sie waren nicht auf den Herrn fixiert. Herr, was willst du? Herr, was gefällt dir? Herr, wie kann ich dir mehr Freude machen? Herr, wie kann ich dir besser dienen? Sie waren gründlich im Äußeren, aber sie hatten keine Beziehung zum Herrn. Das Gleiche in Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 und 18 bis 18, Laodicea. Sie waren weder heiß noch kalt, durchschnittlich. Weder heiß noch kalt, so genau in der Mitte, so ganz so, nicht da aufzufallen und nicht da abzufallen. Sie sagten sich, bin gar reich, ich weiß schon alles, bin schon gesegnet, habe schon alles durchgemacht, bin mit allen Wassern gewaschen, kenne schon alles, für mich nichts Neues. Wir sind gut organisiert, wir sind in bester Ordnung, wir sind gut versorgt, einen wunderbaren Pastor, wunderbare Gemeinde, wunderbares Gebäude, wir haben alles. Was fehlt uns noch? Und was sagt der Herr auch? Ich bin draußen vor der Tür. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Sie wussten nicht, dass sie jämmerlich waren. Beklagenswert, bedauernswert, nackt und bloß. Es ist ihnen nicht eingeläutet. Sie haben gedacht, bei uns ist alles in Ordnung. Geschwister, es ist immer eine große Gefahr, wenn wir denken, bei uns ist alles in Ordnung. Gott, ich danke dir. Denk an diesen Pharisäer. Und zwischen Scheinheiligen und Pharisäer ist kein großer Unterschied. Ich danke dir. Wo wir keine Gnade Gottes mehr brauchen, wo wir nicht mehr abhängig sind von Gott. Herr, wenn du das Haus nicht baust, bauen alle umsonst wieder daran arbeiten. Was Gott sucht, ist die Abhängigkeit. Henoch wandelte mit Gott. Und wenn er draußen war und Gott nicht gesehen hat, hat er gesagt, mit mir stimmt was nicht. Warum ist Gott heute Abend nicht vorbeigekommen? Warum redet er mit mir nicht mehr? Henoch, er wandelte mit Gott. Die Gemeinde hier in Laodicea, die war auf sich selbst fixiert. Menschen standen im Mittelpunkt, aber nicht Jesus. Geschwister, wenn bei uns Menschen im Mittelpunkt stehen, vergessen wir den Saftladen. Wir sind falsche Gemeinde. Wenn Menschen im Mittelpunkt stehen, wenn ein Pastor im Mittelpunkt steht, Geschwister im Mittelpunkt steht, egal wer, Jesus soll bei uns in der Mitte sein. Und das Wort Gottes sollte in unserer Mitte sein. Nicht die Anbetung und nicht dieses und jenes, sondern der Herr soll in der Mitte stehen. Es muss alles um ihn gehen. Gefällt es Jesus? Und wir haben in der Bibel, wo es immer wieder heißt, ich mag doch das Geplärr eurer Lippen nicht. Ich mag eure Gebete nicht. Ich mag eure Opfer nicht. Zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Das ist, was Gott interessiert und was Gott will, ist, zerreißt eure Herzen. Haben wir schon unser Herzen zerrissen? Die Gemeinde in Laodicea war eine luxuriöse Gemeinde. Alles wunderbar. Die Purpurkrämerin Lydia war dort und wahrscheinlich war sogar Lukas dort. Lukas war der Mann von der Lydia, die hat er wahrscheinlich geheiratet. Und sie lebten dort und so weiter. Purpur. Lydia kam aus Laodicea. Alles wunderbar. Tüchtige Leute. Aber Jesus vor der Tür. Es gibt keinen Ersatz für Jesus, keinen Ersatz für den Heiligen Geist und keinen Ersatz für die Liebe Gottes, was es auch immer heißt. Und wir möchten keine Ersatzgemeinde werden, die irgendetwas ersetzt für Jesus. Wenn man abgewirtschaftet ist, hat oder ist, dann muss man Ersatz suchen. wenn man am Ende ist, und so weiter. Aber der Herr sagt, ich will euch was Frisches geben. Frisches Wasser, frisches Brot, frische Salbung, frisches Öl. Ein frisches Wort, ein Rema-Wort. Zuerst kommt der Abfall. Und das ist, was Gott nicht gefällt. Gott beschäftigt sich nicht mit Abfall, mit Abfälle. Er will das Originale. Er will Originale haben. Er will Menschen haben, die echt sind. Die, wie der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt. Und du siehst, der steht richtig. Wir haben dann diesen anderen Bruder, den anderen jungen Mann, der sagt, Vater, ich habe alles recht getan. Es geht Gott nicht um alles recht zu machen, sondern um das Herz. Wie ist das Herz? Der verlorene Sohn kam nach Hause und sagte, Vater, ich will dein Tagelöhner sein, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein und so weiter. Und der andere traut sich nichts. Christen, die sich nichts trauen, gefallen Gott nicht. Christen, die also Feiglinge sind, Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Was meines ist auch dein. Wann hast du zum letzten Mal eine Gebetserhörung erlebt? Und der Vater im Himmel hat Lust und Freude an Söhne und Töchter, die sich die Freiheit nehmen und sagen, Vater, ich will heute ein Fest, einen Geburtstag feiern. Ich will heute, ja, sie hat gefragt, darf ich das? Und ich habe kein Problem damit. Und so weiter. Und wenn du fragen würdest, würde ich dir auch zustimmen. Und wir könnten die ganze Woche über feiern. Ich habe vom Mittelalter in Frankreich, also im Mittelalter um 1600, 1700 in Frankreich, die Franzosen haben in einem Jahr 103 Festtage gehabt. Muss vorstellen, da kommt noch Hochzeit und kommt Geburtstag noch dazu, das ist gar nicht mit eingerechnet. Und die haben 103 offizielle kirchliche, staatliche Feiertage gehabt. Wann haben die noch gearbeitet? Wir sollten fröhlich sein, wir sollten feiern und wir sollten glücklich sein. Und du hast es mir nicht gegeben. Guck mal, du hast es mir nicht gegeben. Und der Vater sagt, du hast mich auch nicht gefragt. Du hast mich nicht gefragt. Du würdest bekommen, wenn du fragst. Was Gott gefällt ist, wenn du ihn fragst. Gott will immer gefragt werden. Das Thema ist, wie gefalle ich Gott oder was gefällt Gott? In Fragen. Vater, ich möchte jetzt ein Fest feiern. Vater, ich möchte jetzt, oh, was Großes für dich tun. Hilf mir dabei. Ich möchte für dich durchs Wasser gehen. Ich möchte für dich durchs Feuer gehen, Vater. Ich möchte. Und du hast es nicht, weil du nicht bittest. In der Bibel heißt es, bittet und es wird euch gegeben werden. Geschwister, das ist eine ganz wichtige Sache, worauf Gott wartet. Er will nur gebeten werden. Und wir bitten nicht. Wir machen unseren Mund nicht auf. Das, was mein ist, ist auch dein. Begreife das einfach. Gott möchte, dass du dich an dem bedienst, was sein ist. So wie dieser Gauner da, dieser Spitzbub, dieser Lausbub, der sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und was hat der Vater gemacht? Alles eingepackt, sogar noch obendrauf das Fahrgeld gegeben. Und gesagt, Junge, geh, zieh hin in Frieden. Und er wusste ganz genau, der Junge wird alles verlumpen. Aber geh hin in Frieden. Geschwister, wir sollten die Zivilcourage haben, von Gott Großes zu erbitten und zu erwarten. Das ist, was Gott gefällt. Erbitte Großes. Erwarte Großes von ihm. Erwarte alles von ihm eigentlich. Fang an, große Dinge von Gott zu erwarten. Geburtstagsgruß. Geburtstagswunsch. Erwarte Großes von Gott. Was soll ich dir wünschen? Was kann ich dir wünschen? Ich kann dir gar nichts wünschen. Du solltest diesen Wunsch von Herzen her haben. Aus dem Herzen heraus, ich erwarte, dass die Welt Kopf steht. Für Gott. Mit Gott. Okay. Weißt du, erwarte Großes. Erwarte. Wir begrenzen Gott in unserem Leben so oft. Und wir kommen in ein Schema hinein. Und Geschwister, das ist, was Gott nicht gefällt, wenn wir in ein Schema leben, in ein Schema arbeiten, in einem Schema uns bewegen. Wir sollten einfach aus der Reihe tanzen. Gott will, dass wir aus der Reihe tanzen. Dieser verlorene Sohn tanzt aus der Reihe. Ist ja ungewöhnlich. Er tat etwas, was so ungewöhnlich ist, so ungewöhnlich war. Was gefällt Gott und was gefällt Gott nicht? In 4. Mose 20, da haben wir Moses. Moses hat versagt. Und es gibt so viele Gotteskinder, die versagen. Und ich sage euch auch, warum sie versagen. Weil ich vom Abfall zuerst mal, ich komme nachher noch zu dem schönen Punkt, wo, was uns aufbaut und ermutigt, aber zuerst mal Schwarzmalerei. Man muss den Hintergrund zuerst mal darstellen. Moses versagte, der Abfall wird kommen. In 4. Mose, da wird uns gesagt, Vers 20, Vers 6 bis 12, ist eigentlich die Geschichte. Mose sollte zum Felsen reden und nicht den Felsen schlagen. Aber was macht er? Er nimmt seinen Stab und schlägt diesen Felsen. Die Botschaft, die mich hier beschäftigt, ist, wir sollten aufhören, religiöse Dinge als Ikonen zu betrachten. Mein Stab, mit dem habe ich das Meer geteilt, mit dem habe ich vor Pharao mächtige Taten vollbracht, mit diesem Stab. Und wir haben solche Ikonen. Frommes Zeug. Und Gott will was Frisches zeigen. Gott hat gestern so gehandelt, aber morgen macht er ganz anders. Oder gerade jetzt. Und übermorgen total wieder anders. Kein Wunder gibt zweimal. Aber was machen wir? Wir machen das fromme Zeug zu einer Ikone. Gott will immer was Frisches, was Neues. Moses, der steht vor dem Fels, anstatt dass er das tut, was Gott sagt, er hat gar nicht mehr darauf hingehört, hat seine Ikone genommen, schlägt drauf und Gott sagt, erledigt. Du siehst, ein Ungehorsam, eine Unachtsamkeit, ein Leichtsinn versperrt ihm den Weg ins gelobte Land. Versperrt ihm den Weg ins gelobte Land. Das Wasser floss. Das Wasser, Gott hat gewirkt. Ob er da mit dem Stab geschlagen hat oder gesprochen hätte, Gott hat so oder so gewirkt. Aber es ging um Moses. Moses hat nicht auf den Herrn geachtet, dass Gott was anders wollte. Und Gott will von uns jeden Tag was anders. Das ist schlimm. Aber er will nicht, dass unser Leben langweilig wird. Jeden Tag was anders. Jeden Tag ein anderes Wort. Jeden Tag eine andere Aufgabe. Jeden Tag ein anderer Dienst. Jeden Tag woanders hinzugehen. Jeden Tag ja, aus der Routine raus. Mein Thema wird die nächsten Tage sein, komm raus aus dieser Routine. Das ist nämlich ein Verhängnis der Kinder Gottes. Du verlierst den Herrn Jesus aus Routine. Maria und Josef, sie gingen aus Gewohnheit nach Jerusalem und haben nicht gemerkt, dass er schon 3 Tage der Junge nicht mehr dabei ist. Also das ist eine Rabenmutter. Das ist eine Rabenmutter. Das Kind hätte entführt werden können. Sohn Gottes hätte entführt werden können. Der Teufel hätte ihn schon abschlachten können unterwegs. Hat nicht einmal gemerkt. Das ist Mutter Maria, voller Gnaden und Güte und Wahrheit. Und so weiter, wie die Katholiken sie da begrüßen. Die hat auf ihren Jesus nicht aufgepasst. Aus Gewohnheit. Du gehst aus Gewohnheit in den Gottesdienst. Du solltest nicht aus Gewohnheit hier in den Gottesdienst kommen. Das ist gefährlich. Dann kann Gott zu dir nicht reden. Das merkst du gar nicht. Ja, vielleicht hat die Entrückung stattgefunden und du hast noch gar nicht gemerkt. Und du sitzt immer noch da. Aus Gewohnheit. Dein Platz ist nummeriert. Aus Gewohnheit. Weißt du, aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit verlieren wir den Anschluss. Und Gott will uns aus der Gewohnheit rausholen. Und das ist, was Gott gefällt. Kein Ikonenkult, sondern raus aus der Routine, raus und wir sollen Gottes Werk vollenden. Heute geht es jetzt den nächsten Schritt weiter. Deshalb manchmal so, dass Gott uns erschreckt und schockt. Wie reagieren wir? Nur ein einziges Mal hat er einen Fehler gemacht, der gute Mann, und schon ist die Tür vom gelobten Land verschlossen. Nur eine dumme Sache, nur ein dummes Verhalten. Und du siehst, wie leicht wir uns den Weg ins gelobte Land verbauen. Gott möchte mit uns weitergehen, aber er kann es nicht. Einmal abgedriftet, und das war wahrscheinlich war nicht das erste Mal, dass Moses so reagiert hat. Der war schon schwerhörig, schon eine ganze Zeit lang, wenn ich genau hingucke, da hat er nicht auf den Herrn besonders geachtet. Er hat schon seinen Dickkopf gehabt und seinen Willen durchgesetzt. Gott will, dass wir mit ihm Schritt halten. Henoch wandelte mit Gott. Weißt du, wie das ist? So eingehängt, Hand in Hand mit dem Herrn. Schritt, mit Gott im Gleichschritt. Mit Gott gehen. Und wenn Gott stehen bleibt und nicht weiter marschieren. Warten, bis die Seele nachkommt, bis der Geist nachkommt, bis der Körper nachkommt. Aber wir gehen, der Heiland hängt nicht mehr dran. Irgendjemand hat den Heiland dir abgehängt. Dich abgeschnitten irgendwie von der ganzen Sache. Es ist so wichtig, dass wir genau achten, ist noch Jesus bei mir? Ist er noch neben mir? Wandeln wir noch mit dem Herrn? Moses hat einfach, es kommt nicht mehr so genau drauf an. Weißt du, was Gott gefällt? Dass wir aufs Detail achten, auf die Kleinigkeiten achten, auf die Dinge, die so unscheinbar sind, so nebensächlich. Und das ist doch, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig zu reden oder zu schlagen? Aber hier ist eine prophetische Sache. Weißt du, das erste Mal ist Christus ans Kreuz geschlagen worden. Und wir dürfen Christus nicht nochmals abermals kreuzigen, sondern jetzt reden wir zu dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen und dem verherrlichten Christus. Das ist eine prophetische Sache. Aber viele Menschen kreuzigen Christus und bringen immer wieder ins Grab. Und sind nicht weitergegangen, wachsen nicht weiter. Gott will, dass wir weiter wachsen. Stell mal vor, du bist ein Kind und bleibst ein Lilliputaner. Gott will, dass du wächst. Gott gefallen Kinder Gottes, die wachsen. Und zwar fortschreitend. Die sich fortbilden, die mündig werden, die erwachsen werden. Und Gott will Menschen haben, mit denen er sich unterhalten kann auf gleicher Ebene. Bist du auf der gleichen Ebene wie Gott? So auf diesem gleichen Level, Professor und Priester Gottes und Diener Gottes. Weißt du, dass du mit Gott die Sprache sprichst, die er spricht? Oder Papa, guck, und so weiter, so Kindersprache, so Babysprache. Gott will, dass wir erwachsen werden und nicht über Babysprachen. Jesus ist Sieger, Halleluja, Amen. Keine Kindersprache, sondern mündiges, reifes Christentum. Wenn du anfängst, du solltest so weit kommen, wenn du anfängst zu reden, dass der Vater sich hinsetzt und anfängt zuzuhören, sagt der Mensch, so richtig poetisch wie Shakespeare und Goethe und Schiller. Also guck mal, wie der sich mit mir unterhält und Mann, Gott will, dass das auf uns sprudelt, dass der Heilige Geist uns vertritt mit einem unaussprechlichen Seufzen. Das ist sowieso Seufzen, was wir zustande bringen, aber die Fülle des Geistes, das ist, was Gott gefällt. Was so aus diesem Brunnen herauskommt. Und die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, der sprach vom Heiligen Geist. So, Abfall. Aber das lassen wir. Wir gehen weiter. David war ein Freund Gottes. Und David wusste, was es bedeutet, wenn Gott seinen Geist zurückzieht. Er hat beim König Saul ganz deutlich gesehen. Und in Apostelgeschichte 13, 22, Paulus predigt da in Antiochien. Der Herr hat Saul verstoßen und er hat David erwählt. Und der Herr sagte sich, ich weiß, dass er mir Freude machen wird. Er wird alles ausführen, was ich will, David. Er wird alles ausführen, was ich will. Das ist, welche Menschen Gott gefallen, die genau das ausführen, was er will. Führst du das alles aus, was er will? Apostelgeschichte 13 bezieht sich auf eine Sache aus 1. Samuel 13. Er wird alles ausführen, was ich will. Eine andere Stelle sagt er, das ist ein Mensch nach meinem Herzen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war David. Er wird alles ausführen, was ich will. Er wird alles ausführen, was ich will. Führst du alles aus, was er will? Stell dir mal vor, heute Morgen gibt er dir den Auftrag. Oder hat es dir gegeben, hast du schon ausgeführt? Der hat heute Morgen vielleicht dir gesagt, ruf da den und den an. Hast schon ausgeführt? Er wird nicht sagen, ergötz dich oder mach das und mach das so für dich, sondern Gott gibt uns Aufträge für andere. Für andere. Du schmorst im eigenen Saft und das gefällt Gott nicht. Oh, Halleluja. Du kannst gleich Buddhist werden und Hindu. Gott will für andere. Wir sollen Segen sein für andere. Wir sollen Hilfe für andere sein. Wir sollen Heiler für andere sein. Wir sollen Ermutiger für andere sein. Was bist du gewesen? Er wird alles ausführen, was ich will. Wir sind Handlanger Gottes. Weißt du, was Gott von dir will? So wie dieser Mann da. Das ist natürlich nichts für Sozialisten und nichts für Demokraten und nichts für westliche Bürger. Da kommt der Knecht vom Feld, erschöpft, schwitzt in der Hitze Orients. Und dann sagt der Herr, schürz dich an und diene mir. Und servier mir das Mittagessen oder Abendessen. Und der Knecht, der selbst schon verschwitzt ist, selbst sich abgemüht hat, sich selbst draußen abgequält hat, muss seinem Herrn auftischen, servieren und den Herrn alles so auf den Tisch bringen. Und dann, wenn der Herr fertig ist, dann sagt der Herr so, mein Freund, jetzt bist du auch dran. Hast du das getan, was er will? Diene mir. Wenn du Gott dienst, dienst du den Menschen draußen. Nur so kannst du Gott dienen. Die Bibel sagt, wie kannst du Gott lieben, denn du nicht siehst? Kein Mensch kann Gott sehen. Kein Mensch hat Gott je gesehen und wird auch je sehen, solange wir hier leben. Aber wenn ich dich anschaue und dich anschaue und dich anschaue und dich anschaue, ihr seid alles Spiegelbilder Gottes, so Abziehbilder Gottes. Und da sehe ich, da guck mal, ein kleiner Gott, eine kleine Göttin. Und wenn du deine Mitmenschen siehst, und so wie wir unsere Mitmenschen behandeln, so behandeln wir Gott. Denk drüber nach. So wie du deine Mitmenschen behandelst. Deshalb, du sollst zu keinem Menschen du Dummkopf sagen, der schon des höllischen Feuers schuldig. Warum? Weil du über Gott negativ redest, beleidigst. Deshalb, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also keinen Menschen verachten, egal ob er die oder die Farbe hat, die oder die Nationalität hat. Nein, Juden. Nein, Amerikaner. Nein, Russen. Nein, Deutsche. Vergiss es. Sie sind alle aus der gleichen Wurzel, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie sind ein Ableger Gottes. Jeder Einzelne. In jedem Einzelnen steckt Gott, in jedem Einzelnen steckt die Welt drin, der gesamte Kosmos. Und so wie du einen einzelnen Menschen behandelst, so behandelst du den Kosmos, die ganze Welt. Und du dienst, wenn du einem Menschen dienst, dienst du der ganzen Welt. Die Juden sagen, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Denn ein Mensch ist die ganze Welt in sich selbst. So, er wird alles ausführen, was ich will. Und weißt du, was Gott will? Was du willst, dass dir die Leute tun, tut es ihnen also. Genau das ist der Wille Gottes. Ich muss nicht viel um den Willen Gottes beten. Herr, was ist dein Wille? Was ich will, dass mir die Leute tun, das soll ich tun. Das ist der Wille Gottes, ganz einfach. Ich frage nicht groß nach dem Willen Gottes. Was will Gott? Was ich will, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne, wonach ich Verlangen habe, nach dem hat auch Gott Verlangen. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut's also. Ermutige die Leute, diene die Leute, fördere die Leute, greife ihnen unter die Arme, sag Gott ist gut. Entmutige nicht die Leute, sondern ermutige. So, er tat alles, was Gott wollte. Gott will unsere Gemeinschaft haben, aber diese Gemeinschaft manifestiert sich in Bruder und Schwester. Deshalb hat der Herr Jesus immer zwei und zwei ausgeschickt. Du brauchst einen Zwilling. Weißt du, die Zwillinge sind ganz komische Menschen. Ich habe in Süddeutschland 4, 5 Zwillinge in der Gemeinde gehabt, in der Gemeinde. Und jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die angeguckt. Ich kenne manche von klein auf. Manchmal konnte ich nicht unterscheiden, ist es die Anja oder ist es die Miriam? Nur als Beispiel. So, die sind gleich blond gewesen. Nur die Mutter konnte, die wusste, die hat ein bisschen größere Backen, die eine. Nur die Mutter konnte die unterscheiden, die Zwillinge. Und ich habe bei den Zwillingen eines erlebt. Ich habe ein paar andere Zwillinge gehabt, zwei Jungs. Der eine ist krank geworden. Der andere, obwohl die nicht zusammen wohnten, ist der andere auch krank geworden. Die wussten voneinander nichts, aber die sind automatisch angesteckt worden. Also, obwohl die auch gar nichts miteinander zu tun hatten. Der eine hat die Probleme gehabt und kurze Zeit später hat der andere auch die gleichen Probleme gehabt. Zwillinge. Und Gott hat uns so, Thomas der Zwilling, steht in der Bibel mehrmals, Thomas der Zwilling, Gemeinschaft. Und du brauchst jemanden, der mit dir dein Schicksal teilt. Dein Zwilling, der mit dir mitleidet, sich mit dir mitfreut. Und das ist, wie Gott uns angelegt hat auf die Gemeinschaft, für einander, miteinander. Er will mit uns gehen. Er geht mit uns, wenn du jemanden mitnimmst, der mit dir auch mitgeht. Deshalb Petrus und Johannes, sie gingen zur Gebetsversammlung. Und die sollten, wenn sie zum Gottesdienst gehen, immer zwei und zwei kommen. Vielleicht sitzt dort unten ein Bettler und den könnt ihr gleich auf die Beine bringen. Und jemand helfen, zwei und zwei. Also Gebetspartner, Freunde, Eheleute natürlich, selbstverständlich sollten es Eheleute sein. Aber du solltest irgendjemanden finden, mit dem du deine Vision teilst, deine Berufung teilst, auch wenn du nicht zu dem passt. Petrus und Johannes haben wirklich absolut nicht zueinander gepasst. Die waren wie Feuer und Wasser. Der liebe, süße Johannes und der Großmaul Petrus, der Gold und Silber habe ich nicht. Und so weiter. Und Johannes sagt, komm, lass ihn aufstehen. Du siehst also, die beiden hat Gott zusammengespannt. Lass dich von Gott zusammenspannen mit irgendjemand. Das brauchst du. Und Geschwister, das werden wir brauchen in der Endzeit nötiger denn je. Denn die Welt wird vor die Hunde gehen. Die Zeit wird teurer und so weiter. Du brauchst jemanden, mit dem du das Brot und das Wasser teilen kannst. Und zusammen fahren und zusammen gehen. Wir werden das noch alles brauchen, auch wenn wir das jetzt noch gar nicht anerkennen wollen. Die Gemeinschaft. Weißt du, angenommen es kommt Verfolgung, wohin willst du hinrennen hier? Zu wem willst du gehen, wenn Verfolgung ist? Wo willst du untertauchen? Wo willst du dich verstecken? Bei wem? Du kennst wahrscheinlich niemand. Wo wirst du untertauchen? Wem kannst du dich anvertrauen? Ich sage jetzt noch das andere, Gemeinschaft. Wem kannst du dich anvertrauen? Den meisten Menschen kannst du sowieso nicht vertrauen. Und so weiter. Denn sie haben selbst nicht gelernt zu vertrauen. Wer nicht selbst durch Enttäuschung gegangen ist, wer selbst nicht durch Tiefen gegangen ist, wer selbst nicht durch die Hölle gegangen ist, der kann auch jemand anders, der durch die Hölle geht, nicht helfen. Du brauchst Menschen, die dich verstehen. Und deshalb Freundschaften, wenn du Freundschaften hast, gib die Freundschaften um keinen Preis auf. Bis du einen Freund gewonnen hast, da vergehen Jahrzehnte. Einen echten Freund, eine echte Freundin oder Partnerin, oder wo man einfach durch dick und dünn gehen kann. Wohl einem Menschen, der das erlebt hat und davon jemand ein oder zwei hat in seinem Leben. Oder wenn du, stell dir mal vor, dir geht es genauso dreckig wie dem Hiob. Wer kommt zu dir und sitzt neben 7 Tage an deinem Bett? Die saßen da, haben kein Wort gesprochen. Deshalb danke Gott, wenn Gott dich in eine Sache hineingeführt hat. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Er will, dass wir mit ihm reden, zusammen beten. Und wenn der eine fällt, richtet der andere den anderen auf. Und wenn der andere steht, dann holt er wieder runter auf den Teppich. Er sagt, hör, Bruder, das geht vorbei. Deine Euphorie und deine Schwärmerei, das hört auch auf. Alles geht vorbei. Gott sagt noch etwas, was sich sehr interessiert und wie wir Gott gefallen können, was Gott sehr wichtig ist. Wir sollen seine gedenken. Es ist interessant, heute Morgen habe ich das gelesen in der Bibel, gedenke des Herrn. Vergiss den Herrn nicht. Also Gott immer wieder sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen. Also Gott, der Mensch vergisst Gott, wenn es ihm gut geht. Und uns geht es wieder schlecht, weil wir Gott vergessen haben. Und es geht wieder schlechter. Und dann, da war doch eine Gemeinde, da gab es Geschwister, die haben für einen gebetet, da gab es noch eine Möglichkeit und so weiter. Da besinnen wir uns wieder, was wir hatten, wenn es wir nicht mehr haben. So, gedenke des Herrn. Er will, dass wir uns auf ihn einstellen, dass wir in seiner Gegenwart leben, in seinem Machtbereich bleiben und aus seinem Segen, seinem Schutz bleiben, wandelnd vor dem Herrn. Gedenke des Herrn. Denkst du an Gott? Gott will, dass du an ihn denkst. Morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich zu Bett gehe und so weiter, denkt Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9, ich denke ständig an Gott. Bist du ständig in Gedanken mit Gott verbunden? Oder wo sind deine Gedanken? Der Mann, die Frau, die Kinder, die Arbeit, das Geld, Hartz IV, die Wohnung. An was denkst du? Gott will, dass wir uns zu ihm bekennen, über ihn reden. Das ist Gedenken. Sich Gedanken machen, nachdenken, loben. Unsere Betrachtung muss Gott sein. Alles, was wir tun, immer Gott. Ach, das ist auch Gott. Guck mal, Gott steckt in dieser Blume drin. Gott steckt in dieser Seele drin. Gott steckt da drin. Überall, dass du überall Gott entdeckst. Gedenke des Herrn. Dass du überall Gott begegnest. Dass du überall Gott erlebst. Dass Gott deine Stärke ist. Dass Gott alles ist, was du brauchst. Und er sagt, sucht mich. Wann hast du zum letzten Mal Gott gesucht? Richtig Gott gesucht. Als du in der Not warst, schwer krank, aufgegeben von den Ärzten, kurz vor der Operation, da hast du Gott gesucht. Aber wann hast du in guten Tagen Gott gesucht, als es dir gut ging? In der Bibel heißt es, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Das ist, was Gott will, dass du ihn suchst, auch wenn es dir nicht schlecht geht. Wir sollten zu Gott kommen, wenn uns keine Sorgen drücken. Also wenn die Sorgen mich drücken, dann, oh Gott, du siehst, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll und wie das gehen sollte. Du sollst zu Gott kommen ohne Sorgen. Oh Gott, ich danke dir, dass ich so einen Überfluss habe und dass es jetzt so gut geht. Dann wirst du nachher viel leichter beten können, wenn du Sorgen hast. Wir gehen zu Gott, schreien nach Gott, wenn die Krankheit uns drückt. Weißt du, wir benutzen Gott als Reserverat, als Ersatz. Ersatzkirche, Ersatzreligion, Ersatzglaube. Ich als Pastor in Süddeutschland, ich weiß nicht, wie viele Autofahrer haben wir unter uns? Gibt es noch Autofahrer? Ah ja, ein paar sind's. Weißt du, hast du nach deinem Reserverat geguckt? Weißt du überhaupt, wo der ist? Du weißt das. Gut, das ist eine gute Autofahrerin. Aber ich habe Auto gefahren und viele Autos gefahren und ich habe nie nach Reserverad geguckt. Und irgendwie komme ich abends 11 Uhr, 12 Uhr nach Hause, kriege den Randstein irgendwie oder erwische den Randstein und habe einen Platten. Dann gucke ich mein Ersatzrad, wo steckt der zuerst mal, bis ich den gefunden habe. Dann eine Hebebühne, dann einen Kreuzschlüssel. Und ich habe nicht nur den ersten Rad erwischt, dann habe ich tatsächlich den Reserverad montiert. Merke ich, hinten geht auch die Luft schon aus. Irgendwie so ein Randstein rangekommen oder war Glasscherben oder was weiß ich, was da war. Auf jeden Fall habe ich eine Panne. Du, man guckt nie nach dem Reserverad, aber wenn man nachher braucht, dann schreit man. Dann schreit man um Hilfe. Und deshalb viele Menschen, die schreien erst um Hilfe, wenn sie Ersatzrad brauchen. Gott, hilf mir. Gott ist kein Ersatzrad, keine Notlösung, sondern Gott möchte die Hauptlösung in unserem Leben sein. Und immer wieder Gott fragen, Herr, heute wollen wir das und das tun, so der Herr will und wir leben. Wir sollten also immer wieder fragen, wie Jakobus sagt, so der Herr will und wir leben. Immer wieder, so der Herr will und wir leben. Heute werden wir Geburtstag feiern, so der Herr will und wir leben. Vielleicht leben wir nicht mehr. Oder heute werden wir das und das unternehmen, so der Herr will und wir leben. Wir sollten immer wieder so der Herr will und wir leben vorne ansetzen. Der Herr will vielleicht nicht und er verhindert es. Und dann darfst du genauso dankbar sein, wenn er es verhindert und nicht will. Auch sagen, danke Vater, du hast nicht gewollt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Geistliche Lässigkeit, Durchlässigkeit. Gott will, dass wir flexibel bleiben, geistlich flexibel bleiben. So, wir gehen zu Gott, wenn uns Krankheit bedrückt, wenn der Arzt sagt, unheilbar und jetzt können wir ihnen nichts mehr machen. Wir gehen zu Gott, wenn wir finanzielle Sorgen und Nöte haben, kein Geld mehr haben. Aber Gott will, dass wir zu ihm gehen, bevor das alles passiert. Weißt du, Gott will, dass wir uns hinknien und sagen, Herr, segne mich, damit ich keinen Mangel habe. Salbe mein Haupt und mir wird nichts mangeln. Und das ist das Problem bei vielen Christen, die kommen erst in der Not zum Herrn. Noch gar keine Not und trotzdem sich den Segen erbitten und dann trotzdem sich das Erbarmen Gottes erbitten und trotzdem Kraft Gottes erbitten. Du brauchst doch gar keine Kraft, aber Herr, ich tanke vorsorglich. Ich fülle mein Leben mit der Kraft vorsorglich. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Ich tanke voll vorsorglich. Das ist, was Gott gefällt, dass wir vorsorglich immer machen. Ich sich vorsorglich segne. Ich brauche jetzt keinen Segen heute Abend, aber ich lasse mich trotzdem jetzt segnen. Wer weiß, vielleicht brauche ich doch noch auf dem Nachhauseweg einen Segen. Sonst erreiche ich mein Zuhause nicht. Ich brauche deinen Segen und deshalb geh ohne Segen und ohne Gebet nie aus deinem Hause fort. Wir gehen zu Gott, wenn wir uns einsam fühlen und verlassen sind und wenn es uns schlecht geht, dann, lieber Gott, hab Erbarmen mit mir. Nein, du solltest mittendrin in der Gemeinde Gott loben, sind alle noch um dich rum, weißt nichts, was Einsamkeit ist, hast keine Langeweile, Herr, ich lobe dich. Und dann gehst du mit einem ganz anderen Geist nach Hause. Da bist du schon so voll, dann merkst du gar nicht, dass du allein die Straße ziehst und dass die Engel Gottes dann nachher zum Schluss mit dir mitmarschieren. Ja. Aber wenn du mit Gott keine Beziehung hast und Gott in der Gemeinde nicht lobst und preist, und deshalb ist die Gemeinde sehr wichtig, da wirst du aufgefüllt und da gehst die ganze himmlischen Heerscharen und du gehst, Halleluja. Weißt du, und dann gehen, wir bleiben, die natürlichen Geschwister bleiben zurück und die übernatürlichen Geschwister gehen dann mit dir mit. Die Engel, die himmlischen Heerscharen, die gehen dann mit dir mit. Und du brauchst die himmlischen Heerscharen, dass sie mit dir mitgehen. Aber zuerst müssen die irdischen Heerscharen mit dir sein und die himmlischen Heerscharen dir dienen, bevor sie die übernatürlichen und himmlischen Heerscharen dienen. Die natürliche Welt ist immer zuerst. Es fängt alles im Fleisch an und hört im Geist auf. Alles im Fleisch, zuerst mal im Natürlichen. Wenn du im Natürlichen nicht in der Fülle Gottes bist, erwarte nicht, dass du in der Not auch die Fülle Gottes hast oder wenigstens Reserve. Das auch kaum schaffen. Wir sollten zum Herrn gehen, bevor wir angegriffen werden. Da, die ganze Waffenrüstung anlegen. Und wann baut man Zufluchtsburgen? In Friedenszeiten, nicht in Notzeiten. Da ist zu spät. Der Feind weiß ganz genau dann, wo du dich verkriechst und versteckst. Zufluchtsburgen baut man in Friedenszeiten. Da ist noch weit und breit noch kein Krieg in Sicht. Wann schmiedet man Waffen und produziert man Waffen? In Friedenszeiten. Da ist noch weit und breit kein Krieg. Wann übt man Kriegs und geht man auf den Exerzierplatz? In Friedenszeiten. Und dann, wenn der Krieg kommt, bist du fit. Bist du firm. Bevor der Streit kommt, muss man zugerüstet werden für den Kampf. sich wappnen dem Herrn. Halleluja, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist meine Zuflucht und so weiter. Und dann, David ermannte in Gott, in Friedenszeiten. Nachher zu spät, da kannst du nichts mehr, da kommt nichts mehr. Bevor wir uns ärgern, sollten wir uns in den Frieden Gottes eingehen. Bevor das alles so auf uns einstürzt, bevor du zum Chef gehst und um Gehaltserhöhung bittest, bevor du einen Antrag stellst, was weiß ich auch immer, bevor wir enttäuscht werden, bevor wir etwas vermissen oder man uns wegnimmt. Wir sollten in guten Zeiten Schätze im Himmel sammeln. Nicht erst nachher, wenn die Not ist. Ich habe von Ostpreußen, von einem Gutsbesitzer in einem Gottesdienst, was wir bei uns mal in Süddeutschland hatten, weißt du, der hat alles verloren. Aber das war ein Geizhals zuerst. Der hat nichts gegeben. Und dann sagt er, hätte ich bloß früher alles weggegeben, dann hätten die Russen nichts gekriegt, als die kamen. Hätte ich früher alles weggegeben, dann hätten die Russen nichts gekriegt. Aber die Russen haben alles kassiert und was weiß ich, was sie damit mit dem ganzen Zeug gemacht haben, dann haben alles die Russen, der hat nur sein nacktes Leben als Großgrundbesitzer, nur sein nacktes Leben gerettet. Hätte ich bloß das dem Herrn gegeben, hätte ich bloß das eingesetzt für dies und jenes. So, trachtet nach dem Reich Gottes, sucht mich. Seligkeit ist nichts anderes als das Andenken Gottes, ohne dass man Not hat. An Gott denken aus Liebe. An Gott denken aus Spaß. An Gott denken, weil man jetzt gerade Lust hat. Nicht erst, wenn alles brennt und knistert und kracht und eine Krise nach der anderen, eine Katastrophe nach der anderen. Nein, solange es einem gut geht. Und es ist so wichtig, dass wir die Zeit des Friedens nutzen. Geschwister, die Zeit, die wir heute haben, die wird nie mehr wiederkommen. Die Zeit, die wir heute haben, wird nie mehr wiederkommen. Das goldene Zeitalter, ich weiß nicht, Gertrud hat es gedruckt, diese Zettel, was sie geschickt hat. Der hat gedruckt. Gott hat mir eine Botschaft gegeben, diese Tage. Das könnt ihr nachher mitnehmen. Einige Worte, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Eigentlich, einiges war 1989 im Juni, hat Gott mir das gegeben, noch bevor die Berlin-Mauer gefallen ist. Das war nur ein ganz kleiner Teil. Und dann habe ich darüber gebetet und wollte meinen Rundbrief schreiben. Und dann hat angefangen der Heilige Geist, diese alte Botschaft von damals, 1989, die er mir gegeben hat, in einem Juli-Tag nach einem Fasten. 40 Tage Fasten hat Gott zu mir gesprochen. Und dieses ist wieder ganz neu aufgebrochen. Und so gut wie wir es heute haben, werden wir nie mehr wieder haben. Leute, kauft die Zeit aus. Nimm diese Zettel mit und gib es anderen Gotteskindern weiter. Die sollen ermutigt werden, die Zeit auszukaufen, denn es ist böse Zeit. Und wenn es nachher dreckig geht, vergiss es. Wenn das Gericht kommt, brauchst du nicht mehr beten. Dann läuft dieses Countdown. Und dann sagt Gott auch, wenn es Jeremia und wenn Samuel und wenn es Hesekiel und wenn all diese Heiligen beten würden, ich würde sie dennoch nicht hören. Wenn das Gericht kommt, ist es da. Dann heißt es nur noch schnell, erbarmen, Herr, und bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Matthäus 24. Also, wir sollten mit Gott bereit sein und wandeln. Und Gott gibt Friedenszeiten für die Gemeinde, damit sich die Gemeinde erbaut, im Herrn wächst, stark wird im Herrn, zugerüstet wird, gesegnet wird, geistlich getankt. Und dann kann kommen, was da will. Und hier, also nicht erst, wenn Not anbricht, wenn Leiden und Probleme auftauchen, nein, in Friedenszeiten an Gott denken, mit Gott reden, nach Gott Verlangen haben, in Friedenszeiten. Geschwister, so viel Freiheit, wie wir es heute haben, haben wir noch nie in der Welt gehabt. Ich bin Gott dankbar dafür. Wer hier jetzt an Gott denkt, für den wird es nachher nicht mehr schwerfallen, in der Ewigkeit auch an Gott zu denken. Und ich habe oft mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Gläubige und Ungläubige? Alle müssen sterben. Gläubige wie Ungläubige. Gläubige und Ungläubige wird eigentlich nichts erspart. Aber der Gläubige, der hat drüben einen Bruder, Jesus Christus. Das ist also der Vorteil von Himmelfahrt. Morgen früh um 10 Uhr mehr darüber. Was habe ich von der Himmelfahrt Jesu? Wir haben einen Freund drüben. Wir sprechen schon die Sprache des Himmels, nicht nur in Zungen, sondern ich kann sagen, aber lieber Vater. Und ich komme im Himmel und ich kenne meinen Vater im Himmel und ich weiß, er ist ein guter Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle. Was habe ich für Vorteile? Ich kenne Gott, der Ungläubige. Wo bin ich gelandet? wo bin ich jetzt? Und dann muss er mühselig, Fegefeuer oder was weiß ich alles, dann muss er sagen, Herr, hilf mir, dass ich da rauskomme. Und so weiter. Und wird schreien mit und ringen und so weiter. Furcht und Zittern wird sein und es wird nicht rauskommen, bis er nicht den letzten Heller bezahlt hat. Also bist du, und du hast die Taschen voll. Halleluja. Und du bringst schon nicht nur Heller, sondern Taler mit. Und sagst, guck mal, Herr, das sind die Schätze, die du mir gegeben hast. Das sind meine Kinder, die du mir gegeben hast. Das ist die Gnade, die du mir gegeben hast. Hier, das gebe ich dir alles zurück. Die Pfunde, ich habe gewuchert und ich habe noch 5 andere dazu gewonnen. Und der andere wird kommen und sagen, guck mal, Herr, hier sind 2 Pfunde, die hast du mir gegeben. Ich habe noch 2 andere dazu gewonnen. Und der andere, der wird kommen und sagen, lieber Gott, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Und du siehst, wer gefällt dem Herrn und wer gefällt dem Herrn nicht. Der, der wuchert, der lernt, der das Optimale aus seinem Leben macht, der das Beste rausholt, was er rausholen kann. 5 Pfunde, 5 weitere. 2 Pfunde, du musst nicht, also wenn du 2 Pfunde hast, 8 Pfunde bringen. Das erwartet Gott nicht von dir. Er erwartet wenigstens Verdoppelung deines Lebens. Verdoppelung. Bring Verdoppelung in deinem Leben. Das ist, was Gott erwartet. Verdoppelung. Und der eine mit diesem einen Pfund, mit dem einen Talent, oh Gott, wäre so dankbar und so froh gewesen und hat gesagt, Mensch, ich belohne dich. Du hast ein Talent gehabt und du hast noch ein weiteres Talent dazu gewonnen. Sei gesegnet. Aber was hat er gemacht? Schnell sein Tuch genommen. Herr, hier ist es. Das, was du mir gegeben hast, ich habe es bewahrt. Und du siehst, was Gott nicht gefällt, wenn du Sachen bewahrst und nicht in Umlauf bringst. Gott will, dass dein Geld in Umlauf kommt, dass deine Fähigkeiten in Umlauf kommen. Gott will, dass deine Zeit in Umlauf kommt. Gott will, dass das, was er dir gegeben hat, und was hat er dir gegeben? Das kannst du an deiner Hand abzählen und kannst beide nehmen manchmal. Manche sind sehr reich gesegnet. So, was hast du daraus gemacht? Vergraben. Bewahrt. Oh Gott, reine Lehre. Beschützt. Gott sagt, was hast du daraus gemacht? Was hast du ausgebrütet aus den Eiern, die du gelegt hast? Was hast du gemacht aus deinem Leben? Das ist, was Gott sucht, Frucht. Frucht. Der sucht nicht Zweige, der sucht nicht Blätter, der sucht nicht Tamtam, der sucht nicht Unterhaltung und Schönheit, Blüten. Der Herr sucht Frucht. Lieber weniger Worte und viel mehr Frucht. Und was ist Frucht? Du bist entsetzt, was Frucht ist. Es ist nicht Mission, dass du groß aktiv bist, so wie diese Gemeinde in Ephesus. Du tust je länger, je mehr. Weißt du, was Frucht ist? Liebe. Wie steht es mit der Liebe bei dir? Kannst du nur die lieben, die dir sympathisch sind, oder liebst du die auch, die dir unsympathisch sind? Der Nachbar, der so die laute Musik da macht. Oder das da unten am Fenster krakeelt. Kannst du den Süfki lieben? Ich sage das jetzt, ich weiß nicht warum, aber irgendjemand muss einen Süfki zu Hause haben. Kannst du den Süfki lieben, der so ein bisschen zu viel trinkt? Du solltest zum Fenster runter gucken und dich fragen, warum macht er so viel Krach? Was ist mit ihm los? Und versuch mal, seine Probleme ausfindig zu machen. Dann kannst du für den Kerl beten. Und ich sag dir, der hat ein geistliches Problem, ein geistiges Problem. Und der ist vielleicht äußerlich, macht er sehr viel Krach, aber der ist wenigstens ehrlich, anders, vielleicht besser dran als so mancher, der sonntags in der Kirche geht und sitzt und so weiter. Der macht seine inneren Stimmung Luft. Aber für diesen Menschen beten. Für diesen Menschen beten, gucken, warum macht er das? Warum geht er in der Kneipe? Warum hält er zu Hause nicht aus? Nur als Beispiel. Oder jemand anders, Kollege oder Mitarbeiter. Und das bestimmt Leute, die unsympathisch sind. Die Sympathischen brauchst du, da muss ich nichts sagen. Weißt du, nicht die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Starken brauchen Hilfe, sondern die Schwachen. Wie sieht es mit dem Frieden aus? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Friede. Also Liebe haben wir gehabt. Könnte ich ganze Kapitel, ganze Gottesdienste, Bibelwochen darüber halten. Aber wie sieht es mit Frieden? Hast du Frieden? Hast du Frieden? Und sei ganz ehrlich, ob du Frieden hast. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt hier sterben, heute Abend. Gerade jetzt, in diesem Moment. Könntest du in Frieden heimgehen? Hast du mit allen Menschen Frieden? Mit Mutter, Vater, Bruder, Schwester? Manchmal sitzen Leute in unseren Gottesdiensten und die sitzen manchmal. Die Schwester wohnt hier schon 10, 20 Jahre, nicht mehr besucht die Schwester, will nichts zu tun haben. Aber ist deine Schwester dein Fleisch und Blut? Wie ist es mit dem Frieden? Die Bibel sagt, habt Frieden mit jedermann. So viel es an euch liegt. Manchmal kannst du nichts. Und jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Frieden. Was gibt es noch als Frucht des Heiligen Geistes? Freude. Wie sieht es mit unserer Freude aus? Alles nur aufgesetzt? Alles nur, wenn Schnaps da ist? Diese Freude, ist es so? Ist es nur, wenn bestimmte Musik und Stimmung da ist? Oder kannst du permanent Tag und Nacht in der Freude Gottes einhergehen, voll Heiligen Geistes? Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Ist das deine Freude, der Herr? Was ist aber noch eine Frucht des Heiligen Geistes? Geduld. Wir wollen alles ganz schnell haben. Hast du Geduld? Wie sieht es mit der Geduld aus? Der Herr, das ist, was Gott gefällt, Geduld. Kannst du auf Gott warten? Weißt du, was du möchtest? Du hast jetzt gebetet und gestern hättest schon fertig sein sollen. Wunder dauern etwas länger. Auch bei Gott. Und weißt du, wenn Gott gewirkt hat, die Leute, die was von Gott haben wollten, die haben 7 Tage auf den Herrn warten müssen. Wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate wartest du auf den Herrn? Bist du bereit zu warten? Wir sind nicht bereit zu warten. Und wenn ich das hier nicht kriege, bei mir tut es, dann gehe ich woanders. Vielleicht macht er es. Der macht es auch nicht. Dann war das nochmal 7 Jahre. Und dann sind 77 Jahre am Schluss. Und bist immer noch nicht weitergekommen. Warten, Geduld. Herr, Geduld mit dir selber. Geduld mit anderen. Bei mir geht es nicht so schnell. Geduld, weißt du, du merkst, geht es nicht so schnell. Da liest es, du liest in der Bibel, du liest die Bibel total falsch. Du liest die Bibel nicht so, wie der Heilige Geist es diktiert hat. Weißt du warum? Weil du keine Geduld hast. Da lesen die Leute doch Apostelgeschichte 2, voll Heiligen Geistes, da dieser Lahme springt auf und so weiter. Guck mal, der Lahme saß 38 Jahre an der Tür. Jesus ging vorbei, der war 3-mal im Tempel mindestens und hat nicht geheilt, diesen Lahmen. Den hat er auch gesehen, der hat auch gebettelt. Und der saß am Tempelstür, als Jesus 12 Jahre alt war und dort im Tempel sich verlaufen hatte. Der hat nichts getan. Und so weiter. Und die Apostel gingen auch öfters da vorbei. Und das ist passiert. Dieser Lahme wurde geheilt. Und dann Apostelgeschichte 19, Ephesus. Und da sind dazwischen 30 Jahre vergangen. Hast du Geduld? Nee. Wenn es drauf ankommt, hast du keine Geduld. Ich habe auf dem Büchertisch in Heilbronn ein Buch verkauft. Lebe in der Lobpreisstraße. Wunderbares Buch. Lebe in der Lobpreisstraße. Eine liebe Schwester kauft mir, reißt mir aus der Hand. Ich will das Buch haben. Ich sage, gut, kriegst es. Er hat das Buch gekauft. Nach 3 oder 4 Wochen bringt sie mir das Buch zurück. Funktioniert nicht. Dann sage ich, wieso? Ja, sage ich, ich habe genauso gemacht, wie der Pastor dort beschreibt. Ich habe überall hingeklebt, Halleluja, am Kühlschrank Halleluja, im Geldbeutel Halleluja reingelegt und überall Halleluja, Halleluja, funktioniert es nicht. Ich habe gesagt, hör mal, ich kenne den Bruder persönlich, der war schon mal bei mir mal in der Gemeinde. Der hat, um das Buch zu schreiben, 30 Jahre gebraucht. Und du wirst in 3 Wochen oder 4 Wochen das erleben. Geduld. Leute, wir sind nicht geduldig. Was ist noch die nächste Frucht des Heiligen Geistes? Gibt es noch welche? Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Eigentlich, das ist die letzte Frucht, oder was so an Früchten aufgezählt wird. Die letzte, die kleinste, sagen wir. Luther übersetzt Keuschheit, aber hat nichts mit Sex zu tun. Mit Selbstkontrolle. Das ist das Schlimmste. Selbstkontrolle. Die Bibel sagt, wer sich selbst beherrscht, beherrscht Städte. Sich selbst beherrschen. Sich selbst beherrschen im Essen. Sich selbst beherrschen im Umgang mit Leuten. Sich selbst beherrschen in den Gedanken. Kannst du dich in Gedanken sich selbst beherrschen? Nein, danke. Unsere westliche Gesellschaft bricht zusammen an, sie kann sich selbst nicht beherrschen. In keiner Weise. Selbstbeherrschung, Frucht des Heiligen Geistes. Und du siehst das, was der Herr Jesus sucht an dich. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung in Sexualität, Selbstbeherrschung Umgang mit anderen Leuten, Selbstbeherrschung, was Geld anbelangt, Selbstbeherrschung auf alle Bereiche des Lebens. Selbstbeherrschung. Ja, ich beherrsche mich selbst. Da kitzelt dich jemand und reizt dich jemand und provoziert dich jemand und ärgert dich jemand und geht dir auf die Nerven. Und ich habe eine Frau, die schreibt mir jeden Tag einen Brief, E-Mail, und provoziert, und ich, sobald ich ihren Namen, ihre Adresse lese, lösche ich schon gleich. Weißt du, aber du liest manchmal, was sie geschrieben hat. Und provoziert und will mich nur auf die Palme bringen. Und will, dass ich ihr antworte. Und ich antworte ihr nicht. Und sich selbst beherrschen. Mir würde es jucken. Ich würde ihr gerne die Meinung sagen, aber das bringt nichts. Versuch einen Narren nicht zu belehren, steht in meiner Bibel. Also jemand, der nicht lernen will und nicht begreifen will und nicht kapieren will, versuch nicht, solche Leute zu belehren. Steht in der Bibel. Und du kriegst nur Ärger. Ich habe mal in einer Sache, wo sie mir auf die Palme gegangen ist, versucht, ihr zu erklären, dann habe ich dreimal am Tag seitenlange Briefe gekriegt. Wie alles ausführen und Kommentare und Zitate und der hat das so gesagt und der hat das so gesagt. Seitdem versuche ich, mir das Zweifel vom Leib fernzuhalten, zu löschen. Das ist so Klick, machen Klick, gelöscht. Aber du hast gelesen. Und zum Beispiel heute, weißt du, die ganze Zeit, es kocht, antworte ihr, antworte ihr, antworte ihr, antworte ihr. Und weißt du, dieses Ego, ich könnte antworten, aber ich tue es nicht. Und sich selbst zu beherrschen ist, nicht zu antworten. Nicht zu antworten. Nicht zu antworten. Selbstbeherrschung. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ist. Ich sitze im Auto, die ganze Zeit gehen die Gedanken, was ich ihr schreiben werde. Oder könnte. Nur als Beispiel da. Selbstbeherrschung. Und der Herr will, dass du dich selbst beherrschst. Und zwar in allen Bereichen. Nein zu sagen. Wir sind kaum in der Lage, Nein zu sagen. Schafft man nicht. Wir brauchen die Gnade Gottes. Und um die Frucht zu bringen, zu guter Letzt, denn wir haben noch Kaffee und Kuchen und eine gute Zeit und alle sind herzlich eingeladen noch. So, wir brauchen die Gnade Gottes, um all diese Früchte zu bringen. Ohne den Heiligen Geist schaffst du es nicht. Und weißt du, ich musste ständig beten. Und weißt du, was ich getan habe? In Zungen gebetet. Und dann sind diese Gedanken alle verflogen. Also diesen ganzen Rauch in Zungen sprachen, Herr, ich kann es nicht. Und selbst ich das Fleisch will, aber der Geist sagt nein. Und wir sollten dem Geist Raum geben. Und der Herr will, dass wir nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Es gibt noch so vieles. Was gefällt Gott? Gott gefällt ein geheiligtes Leben. Und wir sind mittendrin in der Heiligung. Und wir bleiben mittendrin in der Heiligung. Denn ohne Heiligung werden wir das Ziel nicht erreichen. Und Gott hält uns in der Heiligung. Jeden Einzelnen. Wenn du Kind Gottes bist und Jesus gehörst, wirst du von ihm geführt. Und du möchtest die Hand rausreißen. Mein Enkel bin ich spazieren gegangen, vor gar nicht so langer Zeit. Weißt du, der will jetzt selber laufen. Der sagt, Opa, nicht festhalten. Er sagt, ja, Opa, muss ich. Du rennst ins Auto. Er muss dich festhalten. Und dann musst du die Hand festhalten, der Kerl will abhauen. Kinder Gottes wollen abhauen. Aber der Vater im Himmel will ihn festhalten. Und immer in Situationen, wo es gefährlich wird, da will man abhauen. Und das ist auch für uns Kinder Gottes. Und wundere dich nicht, wenn der Heiland dich manchmal so richtig fest die Hand nimmt. Opa, halt mich nicht fest. Lass mich los. Es ist nicht gut, wenn Gott uns manchmal loslässt. Er lässt uns laufen, dann auf freie Wiese, querfeldein, da kann es laufen. Aber auf der Straße, wo es gefährlich ist, mittendrin im Leben, da hält er dich fest. Lass uns aufstehen. Was gefällt dem Vater im Himmel? Weißt du, was dem Vater im Himmel gefällt, ganz besonders, mit einem einzigen Satz oder mit einem einzigen Wort, möchte ich noch zusammenfassen, Abhängigkeit von ihm. Abhängigkeit von ihm, das ist, was dem Vater gefällt. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Das ist, was Gott gefällt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu dir ziehst und dass jeden Einzelnen von uns mit Seilen der Liebe gezogen. Und ich preise dich, Vater, dass du jetzt, heute Abend, an unseren Herzen wirkst und unser Herz wohlgefällig machst vor dir. Danke, Herr Jesus. Segne diesen Abend und sei du mit uns. Und wenn irgendjemand krank ist und schwach ist und mühselig ist und Hilfe braucht, Vater, begegne ihm. Denn du bist da, um Menschen zu helfen und Menschen selig zu machen. Die Seligkeit, die Freude an dir ist unsere Stärke. Ich segne die Gemeinde jetzt in Jesu Namen. Amen.